Es ist Viertel nach acht, der erste Mittwoch im Monat. Herzlich willkommen zu Derma at Home. Heute ist sogar der 1. April, aber das soll keinen Einfluss auf diese Sendung haben. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Uli Mrowitz.
Hallo.
Und mein Name ist Sascha Gerdes. Es ist wieder eine Veranstaltung für Sie von uns. Alle, die neu dabei sind und jetzt live zugucken, können natürlich wieder gerne Ihre Fragen stellen und im Chat Ihre Fragen eintippen. Dann haben wir nachher wieder eine Frage-Antwort-Runde und können hoffentlich alle noch offenen Fragen beantworten. Alle, die uns im Podcast lauschen, können natürlich auch die Frage-Antwort-Runde mit zuhören und gucken, ob dort noch wichtige Informationen für Sie enthalten sind. Wir danken auch heute wieder unseren Sponsoren. Mittlerweile sind es sechs: Insight, Lilly, Almiral, Epfi, Novartis und UCB. Das soll einmal gesagt sein, weil das doch relativ großer Aufwand ist, der hier im Studio betrieben wird. Und wir wollen ja möglichst mit guter Qualität zu Ihnen auch ins Fernsehen oder in die Ohren kommen. Gut, aber wie immer, bevor ich Ihnen sage, was gleich das Thema ist, gibt es die Derma-News vorneweg. Die Derma-News heute sind zu einem Thema eines Medikaments, was wir doch schon relativ lange im Markt haben. Sie können gleich genau ausrechnen, wie lange, nämlich das Apremilast, ein Phosphodiesterase-4-Hemmer, der oral verabreicht wird und bisher nur als Originalpräparat zur Verfügung stand unter dem Handelsnamen Otezla. Zugelassen in der Dermatologie war es schon immer für die Psoriasis und dann auch für die Psoriasis-Arthritis als Second-Line-Therapie. Das war ja immer ganz wichtig, weil dort wirklich eins der wenigen Psoriasis-Medikamente ist, wo im Label steht, dass ein anderes Medikament gescheitert sein muss oder kontraindiziert, bevor man es eben einsetzen darf für die Psoriasis oder die Psoriasis-Arthritis. Das hatte sich vor kurzem für die Kinderzulassung geändert, denn bei Kindern älter als 6 Jahre ist es in der First-Line-Zulassung, steht es zur Verfügung und bedeutet eben tatsächlich im Moment noch das einzige orale Medikament, was für Kinder zugelassen ist. Und eine weitere Zulassung in der Dermatologie, die wir allerdings seltener sehen, ist die Zulassung bei oralen Aften, die mit einem Morbus Behçet assoziiert sind. So, was ist jetzt das Neue zum Apremilast? Und zwar ist das Apremilast seit Mitte Januar dieses Jahres generisch geworden und eben jetzt von mehreren Anbietern als Generikum im Handel. Jetzt können Sie auch sich ausrechnen, wie lange das Apremilast schon zur Verfügung steht. Und Sie sehen hier auf diesem Slide, dass der Preis tatsächlich dramatisch gesunken ist. Hier mal ein Beispiel eines Anbieters, Apremilast Galen, wird in der roten Liste hier mit 578 € für eine 168-Stück-Packung ausgewiesen und reicht somit für 3 Monate und ist damit circa 80% günstiger, als es noch Anfang Januar 26 war. Das ist doch ganz interessant, finde ich, weil es jetzt in einer ganz anderen Preisliga spielt. Die Wirksamkeit ist dadurch nicht anders geworden, aber es gibt sicherlich die ein oder andere Indikation in der Dermatologie, wo Otezla ein auch vernünftiges Medikament ist, beziehungsweise jetzt ja Apremilast in seinen vielen Darreichungsform und vielleicht ist es ganz interessant, wenn man auf die Kosten guckt, auch das Apremilast nochmal einzusetzen. Gut, das soll es schon zu den Derma-News gewesen sein und heute ist es relativ einfach, zu unserem Gastreferenten zu übergeben, denn der steht hier direkt neben mir. Das Thema, was Uli Mrowitz sich ausgesucht hat, könnte ein bisschen an 1. April erinnern, denn es heißt Yucky in der Tube. Und ich freue mich sehr, Uli, dass du heute referierst und los geht's.
Wunderbar, vielen Dank, Sascha. Liebe Kolleginnen, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Und ich freue mich auch sehr, wenn Sie mit mir diskutieren bzw. Ihre Fragen stellen. Und dazu wissen Sie, es gibt immer eine Chatfunktion in Ihrem Zoom-Browser und dort melden Sie sich bitte gerne mit Vor- und Zunamen an, damit wir Sie ansprechen können. Und schreiben Sie Ihre Kommentare und Ihre Fragen bitte in den Chat. Und Sascha Gerdes ist heute unser amtlicher geprüfter Chatführer und wird Sie dann durch die Diskussion führen. Ja, das Thema Yucky in der Tube ist kein April-Scherz. Wir wollen in den nächsten Minuten einen Blick in zwei Tuben werfen und damit auch einen Blick in die Zukunft tun. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das auch noch mal zu betonen. Denn Sie alle kennen Januskinase-Inhibitoren mittlerweile sehr gut in der Systemtherapie. Sie kennen natürlich auch die beiden Präparate, die schon zugelassen sind. Aber ich möchte mit Ihnen noch einen weiteren Schritt gehen und tatsächlich schauen, was sind die zukünftigen Indikationen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wie sieht es mit diesen JAK-Inhibitoren in der Tube und der Versorgung aus? Heute muss ich einmal die Interessenskonflikte zeigen und gehe aber auch gleich in das erste Bild. Und oute mich mal, dass wir DermatologInnen eigentlich stolz darauf sein können, dass wir Innovation von ganz, ganz früh vorangetrieben haben, nämlich mit der Verfügbarkeit der ersten synthetischen Kortikoide Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre. Auch für die topische Therapie haben wir DermatologInnen das natürlich übernommen. Und das ABC der Dermatologen, das kennen Sie alle, anschauen, beschreiben, Cortison hat da auch dazu geführt, dass das unsere Domäne ist. Glukokortikoide wirken im Zellkern. Und Sie sehen hier nochmal auf diesem zentralen Diagramm, dass sie an einen Rezeptor binden, der im Zytoplasma vorhanden ist. Dieser Rezeptor geht nach der Bindung in den Zellkern und bindet dort an DNA-Elemente, die nachher die proentzündlichen, aber auch die antientzündlichen Mechanismen aktivieren, viele Gene aktivieren und deaktivieren. Das ist ganz wichtig, weil Kortikoide ja sehr multiple Wirkungen haben, wie wir alle wissen. Nun, dies ist das meistverschriebene Medikament in der Dermatologie. Und wenn Sie eine Umfrage machen, was DermatologInnen sich in der Zukunft wünschen, dann werden Sie sicherlich als Antwort bekommen, neue Medikamente für topische Therapie. Nun, diese neuen Medikamente für topische Therapie, die haben wir zur Verfügung schon seit einiger Zeit. Das ist nicht ganz neu. Und die enthalten zwei Januskinase-Inhibitoren. Und auch diese Januskinase-Inhibitoren, ähnlich wie die topischen Kortikoide, wirken über Aktivierung von bestimmten Signaltransduktionskaskaden. Sie wirken in diesem Fall, dass sie Enzyme hemmen, die Januskinasen, phosphorylierende Enzyme, die dann ein Molekül im Zytoplasma aktivieren, das nennt sich STAT. Und nur wenn es phosphoryliert ist, kann es in den Zellkern eindringen und dort wieder an der DNA Transkriptionsveränderungen machen. Die Rezeptoren, die an der Zellmembran sitzen für Januskinase-Inhibitoren, sind sehr vielfältig, wie wir gleich sehen werden. Und die meisten Januskinase-Inhibitoren, die hemmen diese Januskinase und damit unterbleibt der Phosphorylierungsschritt von STAT und damit wird eben der Rezeptorweg nicht aktiviert. Es kommt zu einer Hemmung. Sie haben gelernt, dass es viele verschiedene Januskinasen gibt. 1, 2 und 3 und dann gibt es noch eine Tyrosinkinase, die heißt TYK2. Und je nachdem, welche Isoform am Rezeptor unten im Zellkern hängen, das bestimmt denn die Art des Rezeptors und welche Signale übertragen werden. Wenn wir hier auf diesem Diagramm einmal auf die linke Seite gucken, da haben wir zweimal JAK2 und da sehen Sie Hämatopoese-Wachstum. Da sind die ganzen Wachstumsfaktoren, unter anderem für die roten Blutkörperchen, für die Blutplättchen, für die neutrophilen Granulozyten und die Makrophagen, unter anderem aber auch zwei Zytokine, Interleukin 3 und Interleukin 5. Dann haben wir JAK2, TYK2. Da haben wir Interleukin 12 und 23 und da läutet ja schon so ein bisschen die Psoriasis-Glö. Und wir haben ganz rechts Interleukin 4 zum Beispiel, JAK1, JAK3. Und da wissen wir, das spielt eine wichtige Rolle bei der atopischen Dermatitis. Aber wir haben auch diverse Interferone und das Interferon Gamma, was deaktiviert wird. Und damit wissen wir, das ist schon ein immunsuppressives Vorgehen. Und wir haben hier entsprechende Nebenwirkungen und die kommen auch in den klinischen Studien immer wieder klar zum Tragen. Zum Beispiel erhöhte Rate an viralen Infektionen, die berühmte Nasopharyngitis, also der viral induzierte Schnupfen, die Erkältung ist häufiger, der Herpes ist häufiger und auch der Herpes Zoster. Nun, wir haben zwei Substanzen in der Tube, Ruxolitinib und Delgocitinib. Ruxolitinib inhibiert Januskinase 1-2 und Delgocitinib ist ein sogenannter Pan-JAK-TYK-Inhibitor. 1, 2 und 3 sowie TYK2 werden von Delgocitinib inhibiert. Also ein sehr breit wirkender Wirkstoff. Eine Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte, ist, dass es das Ruxolitinib auch schon lange als systemisches Therapeutikum gibt, nicht aber Delgocitinib. Und Ruxolitinib ist als Jakavi schon sehr lange im Handel und ist zugelassen für Myelofibrose polycythemia vera und für die Graft-versus-Host-Disease. Also für hämatologische Erkrankungen ist dort sehr weit im Einsatz. Und das heißt auch, dass die Erfahrung selbst bei der systemischen Applikation, was die Arzneimittelsicherheit und die Verträglichkeit angeht, mittlerweile riesengroß ist. Also das ist eine kleine Besonderheit. So, schön in der alphabetischen Reihenfolge, Delgocitinib und Ruxolitinib mit dem Handelsnamen Anzupco und Opzelura. Und die Indikationen in Deutschland für die Zulassung waren schon angeklungen. Delgocitinib, mittelschweres bis schweres chronisches Handekzem und das Ruxolitinib, nicht segmentale Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung ab 12 Jahren. Das klingt ein bisschen sperrig, ist aber wichtig für die Verordnung. In den USA und sogar in Japan gibt es weitere Zulassungen. Und die ganz, ganz spannende Zulassung sowohl für Delgocitinib als auch Ruxolitinib ist die Zulassung für die atopische Dermatitis. Ruxolitinib sogar schon ab 12 Jahren, topische Therapie, atopische Dermatitis. Und ich habe gerade gesagt, wir machen auch einen kleinen Blick in die Zukunft der Tuben. Und wir werden, wenn wir Glück haben, diese Indikationen auch in Deutschland zur Verfügung haben. Und das ist, glaube ich, eine extrem gute Ergänzung, wie wir gleich sehen werden, zu den topischen Kortikoiden und den Calcineurin-Inhibitoren. Delgocitinib bei chronischem Handekzem, da gibt es zwei Studien, die heißen Delta 1 und 2. Das ist hier so ein bisschen verschwommen. Ich habe das aus der entsprechenden Originalarbeit, die letztes Jahr erschienen ist, kopiert. Und Sie sehen, da kommt es zu einer Score-Verminderung. Der Score heißt chronisches Handekzem Total Score, CHETS. Und der wird vom Arzt beurteilt. Und da sieht man hier, erscheinungsfrei oder nahezu erscheinungsfrei werden die Patienten unter Delgocitinib zu einem Teil, der etwa 22% beträgt oder 19% im Vergleich zur Placebo-Kontrolle. Also es ist schon eine gute Wirkung auf das chronische Handekzem. Wenn man diese Studie dann verlängert und jetzt zum Beispiel deutlich über das halbe Jahr hinaus guckt, bis zu 36 Wochen in dieser Studie, die auch erst im letzten Jahr erschienen ist, dann sieht man, dass hier dieser Score sich tatsächlich am Ende dieser Untersuchungsperiode nochmal deutlich verbessert. Da sind wir dann bei 30% von denen, die Delgocitinib durchgehend bekommen haben. Selbst die, die früher Placebo bekommen haben und die dann auf das Verum umgeschwenkt sind, haben am Ende tatsächlich auch die 30% erreicht. Also eine ganz gute Effektivität. Und vergessen Sie nicht, das ist hier erscheinungsfrei oder nahezu erscheinungsfrei, was ja beim chronischen Handekzem schon eine ganz schöne Hürde ist, wenn man auch unsere anderen Medikamente im Blick hat. Und da komme ich gleich zu einer für mich sehr faszinierenden Studie, dass nämlich hier ein interessanter Vergleich gemacht worden ist zwischen dem topischen Delgocitinib gegen das systemische Alitretinoin, was ja für die gleiche Indikation chronisches Handekzem schon lange zugelassen ist. Sie sehen, mit 513 Probanden ist eine sehr große Studie. Und ganz faszinierend ist, dass hier das Delgocitinib zweimal am Tag aufgetragen besser abschneidet als das systemisch gegebene Alitretinoin. Und das sieht man hier einmal, ich habe Ihnen mal so Linien dazu gemalt. Alitretinoin nach 24 Wochen, 45% Verbesserung dieses eben genannten Scores fürs chronische Handekzem. Aber das Delgocitinib kommt auf sage und schreibe eine Verbesserung von 70%. Ich glaube nicht, dass ich das erwartet hätte, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich hätte gedacht, dass das Alitretinoin besser abschneidet, aber nein. Und diese Studie ist sehr hoch publiziert im Lancet, also auch gut begutachtet, sodass ich methodische Schwächen etc. hier in der Studie nicht vermuten würde. Das ist einmal schon sehr gut, was aber natürlich noch viel besser ist, ist die Sicherheit und die Verträglichkeit. Denn es gab natürlich mehr unerwünschte Ereignisse unter Alitretinoin und auch der Therapieabbruch durch unerwünschte Ereignisse 10% bei Alitretinoin, 1% bei Delgocitinib. Und Sie wissen alle, Alitretinoin gerade zu Beginn der Therapie kann sehr starke Kopfschmerzen verursachen. Und das war hier mit 32% in der Studie versus Delgocitinib 4%. Und Sie wissen, der Placebo-Bereich ist sicherlich in diesem Range, sage ich mal, von 4% anzusiedeln. Also klarer Unterschied in Sicherheit und Verträglichkeit, dazu noch deutlich verbesserte Wirkung. Das Einzige, was ich hier anmerken würde, ist, die Patienten brauchen eine gute Aufklärung, dass auch die Compliance mit der topischen Therapie optimal ist. Das ist unter Studienbedingungen natürlich immer der Fall. Patienten müssen sich eincremen, zweimal täglich, damit auch diese Wirkung gut erreicht wird. Und was wir empfehlen würden heute, wenn Sie das in der Praxis einsetzen bei chronischem Handekzem, ist das genauso zu machen, wie wir das mit der atopischen Dermatitis bei topischen Kortikoiden und Calcineurin-Inhibitoren machen, nämlich proaktiv danach. Das heißt, ein- bis zweimal die Woche, beziehungsweise später einmal die Woche und das sicherlich für 2, 3, 4 und auch mal mehr Monate als sogenannte Erhaltungstherapie. Aber das heißt ja heute so schön proaktiv. Und ich glaube, damit muss man sagen, ist Delgocitinib eine exzellente Alternative zur Systemtherapie beim chronischen Handekzem geworden. Jetzt kommen wir zu einer Zukunftsindikation von Delgocitinib, nämlich atopische Dermatitis. Ich hatte Ihnen gezeigt, in Japan ist das schon zugelassen, aufgrund einer Phase-3-Studie, die schon vor einigen Jahren gemacht worden ist, knapp 160 Patienten ab 16 Jahren, 4 Wochen Therapie, zweimal am Tag Delgocitinib und dann eine Nachbeobachtungszeit bis zu 24 Wochen. Und das ist hier einmal das Ergebnis und man sieht ganz klar die graue Linie, das ist die Placebo-Kurve, das heißt also die Creme-Grundlage versus gelbe Kurve, das ist Delgocitinib. Und Sie sehen, dass nach Woche 4 hier eine Verbesserung des Scores um ungefähr 50% und dann nach der Nachbeobachtung von einem Jahr am Ende des Tages 44% der Patienten, eine Besserung des Scores bei atopischer Dermatitis, des EASI in diesem Fall um 44% zu sehen war. Das ist für eine topische Arzneimittelform ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und wir werden aber sehen, es geht noch besser. Dann kommt eine ganz wichtige Frage, nämlich die, wie ist es eigentlich mit der Sicherheit? Sie kennen alle die Probleme, die systemische Januskinase-Inhibitoren möglicherweise mit sich schleppen. Das erhöhte thromboembolische Risiko, das Problem bei Rauchern oder Ex-Rauchern oder wenn Menschen älter werden. Und Sie wissen, dass diese Art von Immunsuppression natürlich auch, wie schon gesagt, Infektionen begünstigt. Und da ist die Frage, wie ist das denn, wenn wir das Ganze topisch machen? Und da sehen Sie einmal hier in einer Studie aus Lübeck von Diamantacci, da geht es um die Konzentrationen im Blut nach topischer Anwendung. Und ich kann Ihnen hier schon, Entschuldigung, das war zu schnell, zeigen, dass die Konzentrationen, die man hier sieht auf dem Diagramm, in der logarithmischen Skala ungefähr 100-fach niedriger liegen als bei systemischer Gabe. Das heißt also, systemische Wirkungen von Delgocitinib bei der Anwendung auf der Haut sind praktisch nicht zu erwarten. Damit auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch bei größerflächigen Auftragen wie bei der atopischen Dermatitis eine sehr, sehr gute Arzneimittelsicherheit für diesen topischen Januskinase-Inhibitor. Ich komme zur zweiten Tube und zu der entsprechenden Indikation oder der Zulassung, nämlich die nicht-segmentale Vitiligo. Nun, was heißt eigentlich nicht-segmentale Vitiligo? Dass es sich um eine Vitiligo handelt, die symmetrisch auftritt, die schubweise auftritt und die einen immunologischen Hintergrund hat. Und das ist, glaube ich, wichtig zum Verständnis, weil wir hier ja in Entzündungswege eingreifen. Wir wollen ja auch verhindern, dass immunologisch wichtige Zellen, wie die T-Zellen beispielsweise, auch B-Zellen aktivieren, nachher entsprechende Zytokine zu bilden und dass wir hier einen immunologischen Mechanismus haben, an dem wir angreifen können. Die Zulassung von Ruxolitinib, Opzelura, ist die nicht-segmentale Vitiligo mit Beteiligung des Gesichtes bei Patienten, die älter sind als 12 Jahren. Und bitte nochmal zum Mitschreiben. Es ist die einzige zugelassene Therapie für die Vitiligo, die wir haben. Das heißt, wenn ein entsprechender Patient oder eine Patientin zu uns kommt, die eine nicht-segmentale Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung hat, dann müssen wir Ruxolitinib aufschreiben, weil wir gar nichts anderes haben. Alles andere wäre off-label. Und Sie wissen, das kann problematisch sein, wenn wir eine so entsprechende Zulassung haben, dass dann automatisch alles andere wirklich als Off-Label gilt. Also hier ist die Botschaft ganz klar, nutzen Sie die Chance dieser Zulassung für die nicht-segmentale Vitiligo durch das Ruxolitinib. Und mittlerweile ist auch die abgedatete, sagt man ja heute, oder die Neufassung der Leitlinie für Vitiligo auch ganz klar, die sagt, das ist die einzige zugelassene Therapie, leitliniengerechte Verordnung ist damit möglich. Das Ganze beruht auf Studien, die sind in Nordamerika und Europa gemacht. Die haben so schöne Namen wie TRUEF-1, oder TRUEF-1, TRUEF-2, mit sehr vielen Patienten. Und das ist schwer, diese großen Zahlen tatsächlich zusammenzubekommen. Fast 700 Patienten mit nicht-segmentaler Vitiligo und Gesichtsbefall ab 12 Jahren, 24 Wochen Therapie, zweimal täglich Ruxolitinib-Creme und dann bis zur Woche 52, also bis zu einem Jahr nach Bedarf, auch wieder ganz hoch veröffentlicht, New England Journal of Medicine, eben weil es so eine große Innovation war. Und dann sehen Sie hier, dass ein Score der ähnlich wie der PASI, in diesem Fall nicht Psoriasis, sondern Vitiligo Area and Severity Index 75, also 75% hier Besserung nach 24 Wochen in der Ruxolitinib-Gruppe, einmal 0,75 und einmal 1,5%, das ist die Creme, die wir haben, sehen Sie ja 30% tatsächlich ein VASI 75, wohingegen das Creme-Vehikel nur 11% erreicht. Was sind mögliche Nebenwirkungen? Na, die sind so ein bisschen in die Richtung gehen, wie das, was wir von der Systemtherapie kennen. Es wird als Akne im Therapiebereich geschrieben. In Wahrheit ist es eine Follikulitis, die natürlich durch bakterielle Überwucherung ein bisschen zum Tragen kommt. Dann haben wir wieder die Nasopharyngitis. Die ist aber hier tatsächlich im Bereich, nicht weit über dem Placebo-Bereich. Und gelegentlich eine Rötung im Therapiebereich, also dort, wo die Creme aufgetragen wird. Das sind ja ein bisschen vulnerable Areale, da fehlt das Pigment, die sind immunologisch anders. Und da wird uns die Erfahrung aus den sogenannten Real-World-Studien sicherlich auch noch helfen, einzuschätzen, wie das Potenzial an möglichen Nebenwirkungen oder auch Verträglichkeitsproblemen in der Zukunft sein wird. Jetzt wird es ganz spannend, denn jetzt müssen wir einen erneuten Blick in die Zukunft machen und uns überlegen, dieses Prinzip Januskinase-Inhibition, wo können wir das denn in der Dermatologie noch anwenden? Und da gucken wir mal wieder auf die Wirkweise dieser Januskinase-Inhibitoren. Und wie wir schon gesagt, das sind einmal Zytokine, die haben wir gesehen, unter anderem IL-4, unter anderem IL-12, 23, aber auch die sogenannten Typ-1-Interferone. Und da gibt es einige Dermatosen, die haben eine sogenannte Interferonsignatur. Und dazu gehört der Lichenplanus. Und Sie wissen, wie schwer es oft ist, einen Lichenplanus zu behandeln, auch einen ausgedehnten Lichenplanus zu behandeln. Das Gleiche gilt für den kutanen Lupus erythematodes. Und vielleicht wissen Sie, dass systemische Januskinase-Inhibitoren auch derzeit entwickelt werden für den systemischen Lupus erythematodes. Und für den kutanen Lupus haben wir aktuell tatsächlich eigentlich nur potente topische Corticosteroide, die natürlich zum Beispiel im Gesichtsbereich ihre großen Probleme haben aufgrund der Langfristigkeit, der Anwendungsnotwendigkeit und damit eben auch die Nebenwirkungen wie zum Beispiel kutane Atrophie etc. wirklich zu beachten sind. Natürlich gehört auch die Psoriasis dazu und die Dermatomyositis, also noch eine Kollagenose. Und wenn die eine kutane Beteiligung hat, dann kann man hiervon ausgehen, dass möglicherweise Januskinase-Inhibitoren gut wirksam sind. Und da gab es gerade im Ende letzten Jahres eine sehr schöne Arbeit, einen systematischen Literatur-Review, der sich angeguckt hat, topisches Ruxolitinib in diesem Fall, wofür das schon alles angewendet worden ist. Und ich gehe einmal die verschiedenen blauen Boxen mit Ihnen durch. Einmal granulomatöse Erkrankung. Das ist alles off-label, natürlich. Aber da hat man erste Erfahrungen gemacht. Da sieht man zum Beispiel das Granuloma annulare. Ich persönlich habe bis heute keine vernünftige Therapie für meine Patienten mit Granuloma annulare finden können. Da wäre für mich jetzt Ruxolitinib eine fantastische Alternative. Die Alopecia areata und noch viel spannender, die frontal fibrosierende Alopecia, also eine Variante des Lichenplanus. Und der Lichenplanus in der oberen Box zusammen sogar mit dem Lichensklerosus erythrotrophicans der Morphea. Also auch eine interessante Indikation. Ich glaube, die Psoriasis ist nicht ganz so vielleicht entscheidend, aber der Lupus erythematodes, den wir schon gerade angesprochen haben. Und dann ganz interessante Dinge, wie zum Beispiel ein schweres seborrhoisches Ekzem im Gesicht. Absetzen topischer Corticoide, also ein Rebound-Phänomen. Und viele andere Erkrankungen, die sich mit einer Signatur rund um das Interferon und bestimmte Zytokine bilden. Und ich stelle Ihnen bei Ruxolitinib erstmal in der Reihenfolge die wichtige Studie nach, die gerade im Druck ist für die atopische Dermatitis. Und da sehen Sie, die heißt jetzt TRuE-AD3. Kinder von 2 bis 12 Jahren, immer 330, 8 Wochen Therapie, 2-mal pro Tag Ruxolitinib in einer niedrigen und einer hohen Dosierung, 1,5. Und da sehen Sie einmal hier, der EASI 75 in der hohen 1,5% Ruxolitinib-Cremegruppe 2-mal täglich beträgt 67,2%. 67,2%. Und jetzt überlegen Sie mal ganz kurz, was erreichen Sie mit Dupilumab, unserem Nummer-1-Präparat bei der atopischen Dermatitis. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, Solo 1 und Solo 2. Da liegen wir beim EASI 75 zwischen 42% und 50%. Also das Ruxolitinib topisch scheint hochaktiv zu sein bei der atopischen Dermatitis. Und da ist entsprechend auch die Zulassung ja schon in den Vereinigten Staaten erfolgt. Und das wäre sehr spannend zu sehen, ob wir diese Zulassung hier auch bekommen. Natürlich geht Ruxolitinib auch beim chronischen Handekzem. Da gibt es eine Phase-2-Studie, auch gerade im Druck, alles ganz neu für Sie recherchiert. 186 Patienten mit chronischem Handekzem, 16 Wochen Therapie, hier wieder mit der 1,5% Creme. Und auch hier sind die Daten gut. Sie sehen hier die Abnahme dieses Handekzem-Scores, immerhin nach 16 Wochen bei 53-prozentige Besserung dieses Handekzem-Scores nach 16 Wochen. Sie sehen, im Vergleich zum Vehikel, das sind die grauen Balken, bei 10% am Ende schon eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen diesen beiden. Das ist nicht bei allen topischen Therapien der Fall. Also hier ist wirklich eine hochaktive Wirkung von Ruxolitinib beim chronischen Handekzem zu sehen. Nochmal zur Erinnerung, Delgocitinib ist da ein bisschen schwächer, mit 29% an der Woche 16, aber es gibt keine direkten Vergleichsstudien, deshalb bitte diese Daten mit etwas Vorsicht betrachten. Sehr spannend, eine Studie beim Lichtenruber planus, allerdings eine ganz kleine, eine offene, nicht placebo-kontrollierte Studie. 12 Patienten, 2-mal am Tag Ruxolitinib-Creme für 8 Wochen. Jetzt ist ein bisschen wuselig dieses Bild, wo Sie die Einzelverläufe der 12 Patienten sehen. Da sieht man, am Behandlungsende nach Woche 8 haben alle Patienten bis auf einen angesprochen. Und dann geht ein Patient, verschlechtert sich wieder und einer, der bis Woche 8 nicht angesprochen hat, wird zur Woche 12 besser. Keiner, der in den 8 Wochen sich verschlechtert hat und auch kein echter Therapieversager. Das lässt hoffen, dass Lichtenruber planus zukünftig eine gute Indikation für diese Erkrankung, Indikationsgruppe sein kann. Ganz spannend, eine Studie, die wissenschaftlich aufgebaut ist bei der frontalfibrosierenden Alopezie und diesmal mit Delgocitinib. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen in den Biopsien von befallener Haut nach einem sogenannten Transkriptom gesucht und haben geguckt, wie sich die Veränderungen der Entzündungssignatur ändern, die für die frontalfibrosierende Alopezie angeschuldigt werden. Und da sieht man, dass die sich verschlechtert haben, nur unter der Creme ohne Wirkstoff, aber sich verbessert haben, wenn man die Delgocitinib-Creme auf die betroffenen Areale bei frontalfibrosierender Alopezie aufgetragen haben. Es war keine Studie, um Effektivität zu messen, die kommt jetzt, aber ich finde, im Rahmen Lichtenruber-planus-artige Dermatosen, zu der die FFP gehört, ein ganz, ganz spannendes Vorgehen. Bei Delgocitinib habe ich die Frage gestellt, ist es topisch sicher? Und die Frage stelle ich natürlich auch bei Ruxolitinib. Und da sehen Sie hier einmal den Vergleich. Ich hatte schon gesagt, systemisches Ruxolitinib ist lange im Handel, ist bewährtes Medikament. Und einmal direkter Vergleich, 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bei den hämatologischen Indikationen versus 1,5% Creme. auf 10% Körperoberfläche aufgetragen. Das geht schon so in Richtung atopische Dermatitis. Und da sehen Sie, das ist von der systemischen Cmax-Dosis 2,6%, was Sie messen können durch topischen Auftrag bei 10% Körperoberfläche, 10 Hände. Und auch die Area under the curve ist 3,3% von dem, was systemisch erreicht wird. Also auch hier gehen wir davon aus, dass die Sicherheit und die Verträglichkeit durch die topische Anwendung exzellent sein wird. Und die bisherigen Studien haben das auch gezeigt. So, ich komme langsam zum Schluss und muss mit Ihnen natürlich noch darüber sprechen, wie bringen wir Innovation unseren neuen Patientinnen und Patienten nahe, die zu uns kommen mit Vitiligo und chronischem Handekzem und zukünftig vielleicht noch anderen. Und denken Sie vielleicht einmal mein erstes Slide mit den topischen Kortikoiden. Natürlich waren auch in den 1960er Jahren die Cremes und die Salben mit topischen Kortikoiden deutlich teurer als die Teerpräparate, die damals verordnet wurden. Und dann ist natürlich mit den Jahren des Verbrauchs, des Gebrauchs, mit den Patentabläufen, das immer preiswerter geworden. Und heute ist, wie Sie alle wissen, die topische Kortikoidtherapie der Standard in der Dermatologie. Aber wir müssen diese Standards setzen und wir müssen verordnen. Und ich bringe Ihnen mal ein sehr schlechtes Beispiel mit, was ich erlebt habe im Rahmen einer Hautwoche von NIC e.V., das ist Netzwerk Autoimmunerkrankter. Da können Patientinnen und Patienten Anfragen an uns richten per Telemedizin. Da habe ich diese Anfrage bekommen. Ich habe im Gesicht und am Dekolleté Vitiligo. Meine Hautärztin hat eine Probe entnommen. Die Diagnose wurde bestätigt. Und sie meinte, man könnte nichts machen. Und sie hätte das von vielen Hautärzten gehört, dass die Creme Ruxolitinib Opzelura zu teuer sei und sie kein Budget dafür haben. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Denn natürlich haben sie ein Budget dafür und natürlich können sie Opzelura in diesem Fall verordnen, weil es die einzige zugelassene Therapie für Vitiligo ist. Und wenn sie das nicht machen, dann machen sie im Grunde eine Unterlassung, weil sie das, was sie an medizinischem Fortschritt in der Hand haben, nicht für ihre Patienten anwenden. So steht es übrigens auch im Sozialgesetzbuch 5. Und das nochmal zur Betonung, es ist die einzige, und das hatte ich am Anfang schon gesagt, damit wird alles andere in die Gruppe Off-Label-Therapie geschoben. Also bitte, wenn Sie es PatientInnen sehen mit nicht segmentaler Vitiligo und Gesichtsbefall, dann verordnen Sie Ruxolitinib. Sie helfen natürlich auch damit, diese Medikamentengruppe zu etablieren. Und das bedeutet, je besser das etabliert ist, desto größer ist die Chance, dass wir für andere interessante Dermatosen, für die wir auch noch keine Therapie haben, Stichwort Lichenruber, Stichwort frontalfibrosierende Alopezie, demnächst solche fantastischen Wirkstoffe zur Verfügung bekommen. Damit möchte ich zusammenfassen, wiederhole noch einmal, topische Januskinase-Inhibitoren sind in Deutschland bereits für das chronische Handekzem und die Vitiligo zugelassen. Sie stellen eine gute Ergänzung und eine Alternative fürs chronische Handekzem dar oder haben das Alleinstellungsmerkmal für die nicht segmentale Vitiligo. Sie haben gesehen, große und gute Wirksamkeit bei der atopischen Dermatitis, aber auch die Nischenindikationen Lichenplanus, Granuloma annulare, Cutanea lupus erythematodes werden folgen. Ich persönlich halte das die Gruppe der topischen Januskinase-Inhibitoren so etwas wie unsere neuen Kortikoide. Sie wirken deutlich besser als die Calcineurin-Antagonisten Tacrolimus und Pimecrolimus, die wir derzeit haben. Und ich kann Sie nur bitten und Sie auffordern, wenn es indiziert ist oder auch mal, wenn ein Antrag gestellt werden muss, Stichwort therapieresistenter Lichenplanus, dass Sie dann mal zum Beispiel eine der beiden Präparate in einem Antragsverfahren zur Therapie vorschlagen und hoffen, dass der Antrag von den Kostenträgern bewilligt wird. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf viele Fragen.
Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Uli, für diesen spannenden Vortrag und auch diesen tollen Ausblick, was denn nicht vielleicht alles möglich ist mit den neuen Kortikosteroiden aus der Tube. Sie haben die Gelegenheit zu fragen im Chat. Legen Sie los, wenn Sie Fragen haben. Eine Frage kam sofort, als du das Ruxolitinib bei der Vitiligo besprochen hast und du hast sie jetzt eben in deinem Appell am Schluss eigentlich schon beantwortet, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Also ist durch die Zulassung von Ruxolitinib bei genannten Kriterien der Gebrauch von lokalen Steroiden, also obsolet oder gar off-label in Bezug eben auf die Vitiligo?
Ja. Also topische Kortikosteroide haben keine explizite Zulassung, soweit ich das weiß, für die Vitiligo. Wir haben ein Präparat, was zugelassen ist und damit sind sie im Label und damit sind sie verordnungssicher. Natürlich wird Ihnen, sage ich auch ganz ehrlich, keine Krankenkasse einen Strick daraus drehen, wenn Sie eine Vitiligo zum Beispiel mit einem Kortikoid behandeln wollen. Aber die sind natürlich, wie wir alle wissen, nicht wirksam. Selbst die potenten Kortikoide haben nur eine ganz begrenzte Wirksamkeit, haben aber das Problem, wenn sie es lang genug anwenden, dass dann diese meistens Altgenerationskortikoide wie Clobetasol doch starke Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel die kutane Atrophie oder auch den Gewöhnungseffekt, diese sogenannte Tachyphylaxie, die sie auslösen können. Und damit ist auch dem Patienten mit der Vitiligo nicht geholfen. Und denken Sie auch dran, letztes Wort dazu, Sascha, wir haben ja die Vitiligo mit Gesichtsbefall. Und im Gesichtsbefall können Sie ja nur Kortikoide von begrenzter Potenz anwenden, also Klasse 2, in Ausnahmefällen vielleicht mal Klasse 3 kurzfristig. Damit können Sie die Vitiligo im Gesichtsbereich, und das ist ja das Stigmatisierende, was die Patienten extrem belastet, das, was für jeden sichtbar ist, können Sie gar nicht anders behandeln. Und da haben Sie hier mit dem Ruxolitinib die wirklich zugelassene Therapie für genau diese Situation. Die müssen Sie nur verordnen.
Ja, ich erinnere auch immer ein Gespräch mit Ralf von Kitrowski, der ja nun sehr bewandert ist in allen abrechnungstechnischen Fragen, auch für die Niederlassung, der eigentlich in diesem Zusammenhang sagte, dass es auch die Chance überhaupt das Arzneimittelbudget für die Dermatologen wieder höher zu treiben, weil man eben so verordnungssicher das anwenden kann, weil es gar keine Alternative dazu gibt. Und du hast es ja auch so schön gesagt, es funktioniert wunderbar, gerade im Gesichtsbereich. Hat es ja sehr, sehr gute Wirksamkeitsdaten gezeigt, auch über lange, lange Zeit. Das zeigt auch wieder, wie sicher es eigentlich ist, dass man es auch im Gesicht eben lange anwenden kann. Das hattest du ja eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass das ja auch Areale sind, wo wir mit anderen Therapien schnell an unsere Grenzen stoßen.
Absolut.
Jetzt noch eine andere Frage vielleicht zur In- und Off-Label-Therapie, weil du hattest es ja auch schon so schön gesagt, dass wir unsere proaktive Therapie machen. Das machen wir ja schon mit ganz vielen Arzneimitteln, die ja eigentlich alle oder fast alle, es gibt ganz wenige, die haben das auch im Label stehen, die meisten ja nicht, da machen wir es auch die ganze Zeit. Jetzt ist es bei den beiden JAK-Inhibitoren ja auch nicht im Label, dass wir es proaktiv weitermachen dürfen, aber siehst du da irgendein Problem mit, das so zu machen?
Also ich sehe da kein Problem mit, weil das natürlich eine Situation ist, die Sie als Ärztin und Arzt festlegen, wie das Medikament angewendet wird. Sie haben einmal die Zulassung für die Indikation, das ist wichtig. Sie haben in der Regel auch im Bestehen, wie oft Sie das anwenden sollen, in diesem Fall bei beiden Präparaten zweimal täglich. Sie wissen, dass viele Menschen, wenn sie zweimal täglich sagen, nur einmal täglich machen. Das liegt auch daran, dass sie berufstätig sind, dass sie morgens vielleicht nicht dazu kommen. Dazu ist natürlich zum Beispiel bei Handekzem, aber auch im Gesichtsauftragen, ist manchmal ein Problem, dass das dann vielleicht den PatientInnen zu fettig aussieht und dann wird es erst am Abend gemacht. Das ist Praxisalltag, das kennen wir alle. Insofern haben Sie da schon so ein Off-Label-Verhalten sozusagen in der Anwendung mit drin. Da wir natürlich auch danach trachten, dass wir eine Behandlung machen wollen, die einmal effektiv ist und effektiv bleibt, unter Kostensparen in diesem Fall mit der proaktiven Therapie, glaube ich, wird keiner dagegen argumentieren können, denn die Alternative wäre, Sie hören auf nach einem Zeitpunkt X, Krankheit kommt wieder und Sie müssen voll wieder behandeln, mit zweimal täglich und nicht mal einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, einmal täglich, wie das die proaktive Therapie ja machen kann. Und ich sehe auch gerade, jetzt mal abgesehen von der Vitiligo, das Handekzem als eine Paradeindikation für die proaktive Therapie. Denn Sie wissen alle, wie stark rückfällig ein chronisches Handekzem ist, zumal wir ja auch nicht in der Lage sind, einen Handekzem-Score von 0 bei 100% der betroffenen Patienten zu erreichen. Weder mit Delgocitinib zugelassen, weder mit Ruxolitinib-Studie, weder mit Alitretinoin, noch mit hochpotenten topischen Kortikoiden. Selbst wenn Sie Clobetasol unter Folie machen, können Sie ja nicht 100% Abheilung erreichen. Es bleibt immer ein Rest. Und auch da machen Sie proaktive Therapie, um die Entzündungssituation langsam runterzufahren und dann auch unten zu lassen, damit es nicht schnell wieder zu einem Auftreten kommt. Und das ist gängige Praxis. Wir können das gerne auch nochmal mit Ralf besprechen, wie das gesehen wird. Aber ich glaube, dass hier sicherlich das ein medizinischer Standard werden wird, Facharztstandard werden wird und in dem Zusammenhang sicherlich ein präferiertes Anwendungsverfahren.
Vielleicht, weil du gerade schon beim chronischen Handekzem wieder warst, das ist ja die eine Zulassung für das Delgocitinib in dem Fall. Und du hattest diese doch sehr deutliche Studie gezeigt, wo das Alitretinoin und das Delgocitinib ja doch eine sehr starke unterschiedliche Wirksamkeit zugunsten des Delgocitinib gezeigt hast. Würdest du sagen, man müsste die Handekzem-Patienten besser stratifizieren, um das eine oder das andere Therapieverfahren zu machen? Also zum Beispiel beim hyperkeratotischen Handekzem vielleicht doch eher das Alitretinoin und beim vesikulären oder eher entzündlichen Charakter dann eher das Delgocitinib?
Also ich glaube, ich hatte ja schon gesagt, da werden die sogenannten Real-World-Studien ihren Beitrag leisten. Soweit ich die Studien erinnern kann, eine Beschreibung der Patienten, die aufgenommen worden sind, hieß es chronisches Handekzem. Und das schließt eigentlich so auch hyperkeratotische Varianten mit ein. Das Ansprechen ist global beurteilt worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach einer gewissen, sagen wir mal, Anfangsperiode auch bei chronisch hyperkeratotischem Handekzem es dann doch relativ schnell zu einer Besserung kommt, weil die Penetrationsfähigkeit der Januskinase-Inhibitoren gut ist aus den Vehikeln und damit auch die Schichten erreicht werden, die für die Entzündung sorgen. Und wenn dort die Entzündung runtergefahren wird, dann normalisiert sich ja auch die Epidermopoese relativ schnell und es kommt dann zu einer Besserung auch der Symptome, die wir an den Handflächen und Fußsohlen entsprechend, kann es ja auch vorkommen, messen können. Also von daher bin ich da sehr zuversichtlich. Nochmal ein Wort zu dieser Alitretinoin-Studie. Ich persönlich hätte es nicht geglaubt, wenn man mich das vorher gefragt hätte. Vor allen Dingen nicht in der Deutlichkeit. Und deshalb finde ich das spannend, weil das Alitretinoin als Retinoid zum Beispiel bei Frauen im gebärfähigen Alter natürlich immer ein riesengroßes Problem darstellt. Und interessanterweise gibt es dafür auch keine Warnhinweise für Frauen, für die topischen Januskinase-Inhibitoren. Anwendungssicher. Ich habe auch gerade gelernt, während der Leitlinie Psoriasis Arthritis, dass auch die systemischen Januskinase-Inhibitoren mittlerweile nicht als teratogen mehr eingestuft werden, was auch wieder die Anwendungssicherheit doch deutlich erhöht. Und da sind wir, denke ich, mit dieser Alternative zu dem, was wir haben, sehr, sehr gut bedient.
Ja, in der Tat. Ich glaube auch, das will ich jetzt nochmal reflektieren, weil wir über das Handekzem, chronisches Handekzem gesprochen haben, über die Vitiligo, eine chronische Erkrankung, die man langfristig behandelt. Überall ist ja dieser langfristige Therapiecharakter drin, wo wir ja mit Steroiden auch immer ein Problem haben eigentlich, weil wir ja eigentlich auch die Barriere kaputt machen, wenn wir zu lange mit Steroiden behandeln. Wie siehst du das bei Januskinase-Inhibitoren? Haben wir da auch einen Vorteil, was eben Barriere Stabilität angeht, weiß man da schon was drüber?
Also ob man da was zu weiß, muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nichts gefunden. Ich habe auch nicht spezifisch danach recherchiert, ob die JAK-Inhibitoren einen Einfluss auf Barriere, Mikrobiom etc. haben. Ich müsste da die Daten der der Transkriptomstudie bei der frontalfibrosierenden Alopezie mir noch mal genauer anschauen, ob da etwas nachgeguckt worden ist im Hinblick auf solche Gene, die zum Beispiel für Barriere kodieren etc. Was Sie sehen oder vielleicht gesehen haben in dem Vortrag war, dass die ganzen Literaturzitate, vor allen Dingen von den moderneren Indikationen aus dem Jahr 2025 stammen und sogar aus 2026. Also es ist ein Feld im Umbruch. Wir lernen eigentlich jede Woche, wenn man die Medline-Datenbank anguckt und die zum Beispiel Delgocitinib und Ruxolitinib als Suchbegriff eingibt, da ist schon wieder neue Literatur, sind schon wieder neue Fallberichte, Fallserien für Erkrankung XY. Und das ist das Spannende dabei. Und wir haben eben die Möglichkeit, durch die Verordnung diese Art von neuen Wirkstoffen zu etablieren und eben dann auch zu erleichtern, jetzt komme ich wieder auf deinen Kommentar und Ralf von Kedrowski zu sprechen, dass diese neuen Indikationen dann auch in Deutschland für die deutschen DermatologInnen und ihre entsprechenden Patienten zur Verfügung stehen. Und das wäre doch fantastisch.
Damit kommen wir auch noch zu zwei Fragen aus dem Chat, und zwar gerade auch, was die langfristige Therapie angeht, ist jetzt hier die Frage beim Ruxolitinib und der Vitiligo, wie sieht es denn aus, wenn es repigmentiert ist? Wie lange soll ich denn dann weiter behandeln oder muss ich noch weiter behandeln?
Ja, super gute Frage. Das ist bedarfsadaptiert. In dem Moment, wo Sie eine vollständige oder eine für den entsprechenden Patientin oder Patientin befriedigende Repigmentierung erreicht haben, können Sie aufhören und den Verlauf abwarten. Sie können aber auch schon in diese proaktive Therapiephase eintreten. Da es sich um eine chronische Entzündungserkrankung mit immunologischem Hintergrund handelt, würde ich persönlich immer eine proaktive Phase anschließen und würde zum Beispiel einmal täglich, zweimal die Woche für 4, 6, 8 Wochen machen, dann wieder reevaluieren und dann entweder aufhören oder die Therapie in diesem einmal pro Woche Schema auch für eine längere Zeit weiterführen.
Ja, auch eine klare Anweisung, wie man es machen kann. Sehr gut. Jetzt haben wir noch von Frau Reichert eine Beobachtung auch ihrer eigenen Patientin. Und zwar eine Patientin, die mit Zustimmung der BG bei chronisch hyperkeratotischem Handekzem beruflich bedingt mit Dergocitinib behandelt wurde, was initial sehr gut lief. Und dann nach einigen Monaten kam die Patientin aber mit einem vesikulären Erscheinungsbild des Handekzems wieder. Hast du sowas auch schon beobachtet oder ist dir Literatur dazu bekannt?
Also tatsächlich sind meine persönlichen Erfahrungen relativ begrenzt und tatsächlich mehr im Off-Label als im Label-Bereich zu sehen. Und dieser Phänotypwandel vom hyperkeratotischen zu einem ja dann dysidrosiformen, das ist das wahrscheinlich, was Sie ansprechen, ist nicht unbekannt bei chronischem Handekzem. Aber ob der jetzt mit der Therapiemodalität Delgocitinib als Pan-Januskinase-Inhibitor zusammenhängt oder vielleicht zufällig auch mit anderen Medikamenten, anderen Behandlungsregimen aufgetreten wäre, die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Da wird es der weitere Verlauf zeigen, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Behandlung fortsetzen. Wir wissen, Alitretinoin war früher auch ganz strikt nur hyperkeratotisch, ragadiformes Handekzem. Und dann wurde es mehr und mehr bei dysidrosiformem Handekzem angewendet und hat auch gute Wirkung gezeigt. Und ich glaube, so wird es dann auch irgendwann kommen, dass die ersten Berichte kommen, der Januskinase-Inhibitoren wie Delgocitinib beim dysidrosiformen Handekzem. Und ich persönlich würde denken, dass es dort auch gut wirkt.
Dann gibt es noch eine Frage von mir. Und zwar fand ich es ganz beeindruckend. Du hattest ja diese Zusammenfassungsarbeit gezeigt von den ganzen Off-Label-Einsätzen von Ruxolitinib. Und es waren ja relativ viele granulomatöse Krankheitsbilder dabei. Mhm. Wie funktioniert das?
Ja, Sascha, das ist nett, dass du mich das fragst, wo ich so gerade nicht weiß. Also ich könnte mir vorstellen, das ist aber wirklich Theorie, und dass Sie haben gesehen, diese Januskinase-Inhibitoren blockieren viele verschiedene Rezeptoren, die von vielen verschiedenen Liganden besetzt werden und unterschiedliche Signalwege haben. Und ein bisschen in diesem Prinzip Immunsuppression, nur mit vielleicht etwas höherer Spezifität. Und vielleicht blockieren die Januskinase-Inhibitoren gerade Signalwege, die für granulomatöse Erkrankungen wichtig sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass das klassische Interferonsignatur ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Zytokine oder andere Wachstumsfaktoren, die von Januskinasen mediiert sind und die durch Blocker blockiert werden, dass die bei granulomatösen Erkrankungen eine Rolle spielen. Ich habe einen Fallbericht gesehen zum Granuloma annulare und Ruxolitinib, der war sehr vielversprechend. Und Granuloma annulare ist ja auch eine Erkrankung, die zwar absolut gutartig ist, aber manchmal halt in Bereichen auftritt, die stigmatisierend sind. Handrücken ist so ganz klassischer Areale. Und ich würde, glaube ich, bei meinem nächsten Patienten oder Patientin mit so einem Granuloma annulare einen Antrag stellen für Off-Label Ruxolitinib.
Und dann drücken wir die Daumen, dass das durchkommt.
Und dann gucken, ob es durchkommt. Oder man fragt freundlich mal nach einer Mustertube. Das ist natürlich eine Ausnahme, aber ich glaube, auch das ist ganz wichtig, um einfach zu sehen und zu zeigen, dass hier auch in der Dermatologie Fortschritt wirklich weitergebracht wird. Und wenn Sie eine Erkrankung haben, wo Sie denken, dass es eine relativ große Wahrscheinlichkeit aufs Ansprechen hat, fragen Sie, oder Sie haben eine Erkrankung, für die es bisher absolut noch gar nichts gibt, müssten wir noch mal überlegen, was sowas sein könnte, und fragen dann und probieren es schlicht und ergreifend einmal aus, denn die Sicherheit ist super. Sie haben gesehen, sowohl bei Delgocitinib als auch bei Ruxolitinib, die transkutane Aufnahme ist verschwindend gering. Systemische Wirkungen, die relevant sind für die betroffenen PatientInnen, sind praktisch nicht zu erwarten. Gut untersucht alles, also Sie sind auch absolut sicher damit. Machen Sie Bilder, ganz wichtig, dokumentieren Sie das gut und dann haben Sie einen wunderschönen Fallbericht, den Sie uns vorstellen können.
Ja, so generiert man neue Informationen in der Dermatologie und so speisen sich ja auch diese Übersichtsartikel dann, die eben solche Fallberichte zusammenfassen. Ich würde trotzdem gerne noch einmal auf eine Indikation zu sprechen kommen, die vielleicht demnächst auch bei uns zur Verfügung steht, nämlich das atopische Ekzem mit den Januskinasen. Ich muss ja zugeben, ich war am Anfang doch relativ skeptisch, als ich gehört habe, es soll jetzt auch großflächig eben beim atopischen Ekzem eingesetzt werden, aber ich habe ein bisschen umgedacht, einmal auch einfach aufgrund der Daten, die du heute wieder gezeigt hast, dass die systemische Resorption so wahnsinnig gering ist, aber die Wirkung in der Haut doch so gut ist. Und du hattest ja diese Daten gezeigt, wie extrem wirksam es beim EASI-75 auch in der Kinderstudie war. Hast du da wirklich keine Sicherheitsbedenken, dass bei Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen langfristig äußerlich anzuwenden?
Nein, tatsächlich habe ich das nicht. Einmal liegt das daran, dass gerade der Wirkstoff Ruxolitinib, wie ich eingangs sagte, ja schon sehr, sehr lange systemischen Handel ist und auch verwendet wird und die Sicherheit ist gut, ist super gut bekannt und erforscht. Zweitens, bei der Vitiligo, der Paradeindikation mit Gesichtsbeteiligung, haben wir genau die sogenannte sensitive Haut des Gesichtes dabei. Das ist in der atopischen Dermatitis natürlich auch ganz wichtig. Und 10% Körperoberfläche, kaum Resorption, das ist schon eine Hausnummer. Und alles andere wird die wahre Welt, die Real World zeigen, entweder in Studien, Registern oder eben auch in entsprechenden Fallserien über lange Zeit. Das ist ja auch noch wichtig. Die Studien haben alle begrenzte Zeitdauern. Das ist normal so für klinische Studienprogramme. Und wir durch unsere Anwendung müssen die Daten generieren für die Langfristbeurteilung dieser Medikamente. Aber da bin ich sehr zuversichtlich.
Ich finde ja auch noch einen charmanten Aspekt, dass man vielleicht bei einer atopischen Dermatitis, wenn man sie gut unter Kontrolle bekommt, ja durchaus auch die Menge immer reduzieren kann und im Krankheitsbild anpassen kann, je nachdem, wie ich diese Vorstellung, dass man die ganze Zeit seinen ganzen Körper zweimal täglich mit einem JAK-Inhibitor dann eincremen muss, ist ja auch nicht gegeben, sondern man kann es dann ja auch an die Akuität sozusagen anpassen.
Ja, absolut.
Gut, es ist jetzt keine Frage mehr im Chat. Vielleicht eine Abschlussfrage, weil ich könnte sie selber nicht beantworten. Ruxolitinib, du hast es ja gesagt, ist ja schon lange im Handel für
Myelofibrose, Graft versus Host Disease und myelodysplastisches Syndrom.
Und ist es zu erwarten, dass es dann auch zeitnah generisch wird? Würde das dann auch die topischen Präparate betreffen? Oder ist das noch zu viel Hoffnung
also die, in die Zukunft? Also die topischen Präparate haben ja eine besondere Zulassung, die auf entsprechenden klinischen Studien fußt. Ich glaube nicht, dass die Zulassung für die topischen Präparate durch das generische Ruxolitinib beeinflusst wird. Aber ich bin auch kein regulatorischer Experte. Ich könnte es mir nur vorstellen, dass das nicht der Fall ist.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir sammeln.
Interessante Frage. Also vielen Dank, dass Sie die gestellt haben. Wir müssen selber, glaube ich, mal nachfragen. Ich wüsste jemanden, den ich fragen kann. Und das ist ja immer gut.
Sehr gut.
Wir können das vielleicht mal mitnehmen und vor der nächsten Sendung einmal kurz rückmelden. Spannend.
Weil ich glaube, wir sammeln ja jetzt im Moment ganz viel Informationen mit noch Präparaten, die relativ teuer sind. Du hast es aber gesagt, früher waren topische Steroide auch mal teuer und irgendwann werden die topischen JAK-Inhibitoren auch mal günstig sein.
Richtig.
Und dann wird es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer werden, wo wir das überall einsetzen werden. Gut, damit gibt es hier die ersten Danksagungen im Chat, aber keine weiteren Fragen. Und nach dem 1. April
kommt der 6. Mai. Und da lade ich Sie ein, wieder Derma at Home zu besuchen. Entweder hier live mit uns, bei uns im Kieler Studio. mit einem Schwerpunkt, den wir dieses Jahr gewählt haben. Und das ist sozusagen der Auftakt, nämlich das Update Mastozytosen. Und Frau Privatdozentin Undine Lippert in Göttingen ist eine der, ich würde sagen, der, glaube ich, besten Expertinnen für das Umfeld Mastozytose, was die Pathophysiologie angeht, was die klinischen Auffälligkeiten angeht, aber auch was die Therapiemöglichkeiten angeht. Und sie wird uns einen Übersichtsvortrag halten am 6. Mai. Und dann kommt im Juni, am 3. Juni, nämlich die Folgen in eine seltene Erkrankung, noch, will ich mal sagen, selten, die hereditäre Alpha-Tryptasämie. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, war mal vor einiger Zeit ein großer Artikel im Deutschen Ärzteblatt. Und die Erstautorin dieses Artikels, Frau Professor von Bubnow aus unserer Partnerklinik in Lübeck, wird diesen Vortrag halten. Und wenn Sie den hören, dann werden Ihnen sicherlich vielleicht die ein oder andere Patientin einfallen, wo man sagt, Mensch, diese Symptome, das könnte doch auch mal eine hereditäre Alpha-Tryptasämie sein. Und wie Sie die diagnostizieren und gegebenenfalls behandeln können, das werden Sie dann hören. Also ich freue mich persönlich sehr auf diesen Mastozytose-Schwerpunkt. Ist auch etwas, was Sie auf Kongressen kaum hören. Deshalb bei Derma at Home sind Sie dabei. Seien Sie bei uns, 6. Mai, zum nächsten Vortrag.
Und damit bleibt uns nichts anderes zu sagen als
und tschüss.
Und tschüss.